Heute Morgen predige ich über Lukas, Kapitel 1, Vers 39 bis 56. Lukas 1, 39 bis 56. Vorangeht die Ankündigung, dass der Engel Gabriel einer jungen Frau Maria sagt, dass sie einen Sohn bekommen wird, von Gott gewirkt und gezeugt. Sie macht sich dann gleich auf und dann heißt es hier: Maria aber machte sich in diesen Tagen auf und wanderte eilends nach dem Bergland in eine Stadt Judas und trat in das Haus des Zacharias ein und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als sie Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib, und Elisabeth wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und brach mit lauter Stimme in die Worte aus: Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als der Klang deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das Kind mit Frohlocken in meinem Leib, und selig ist die, welche geglaubt hat, dass sich erfüllen wird, was vom Herrn zu ihr geredet worden ist. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist frohlockt über Gott, meinen Heiland, dass er hingesehen hat auf die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von jetzt an werden mich selig preisen alle Geschlechter, denn Großes hat mir der Mächtige getan, und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er hat Macht geübt mit seinem Arm, er hat zerstreut, die hochmütig sind, in ihres Herzens Sinn. Er hat Gewaltige von den Thronen gestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer hinweggeschickt. Er hat sich Israel seines Knechtes angenommen, zu Gedenken der Barmherzigkeit, wie er geredet hat zu unseren Vätern gegenüber Abraham und seiner Nachkommenschaft in Ewigkeit. Maria aber blieb gegen 3 Monate bei ihr und kehrte dann nach Hause zurück. Meine Einstiegsfrage: Glauben Sie, dass Gott einen Plan mit unserem Leben hat? Frage, die man natürlich nicht in einer Sekunde beantworten kann, es sei denn, man hätte die Antwort schon vorher. Glauben Sie, dass Gott einen Plan mit unserem Leben hat? Wenn er einen Plan hätte, wann fängt er an? Wenn ich 14 bin, konfirmiert werde, wenn ich volljährig bin und Verantwortung tragen kann, oder schon bei der Zeugung oder schon vorher? Da gibt es eine interessante Stelle in Jeremia 1, Vers 5, wo Gott zu dem jungen Propheten Jeremia sagt, der ein bisschen verzagt ist, weil er einen großen Auftrag hat. Er sagt: Ehe ich dich bildete im Mutterleib, habe ich dich erwählt. Das heißt, ehe die junge Frau überhaupt schwanger wurde, hatte Gott schon einen Plan mit diesem Menschen. Und in dem Psalm 139, Vers 16 heißt es: Deine Augen sahen all meine Tage, sie wurden geschrieben und wurden gebildet, als noch keiner von ihnen da war. Das heißt, da gibt es irgendwo ein Buch, wo ich mein Leben nachlesen könnte, obwohl ich es noch gar nicht gelebt habe. Und dann ist natürlich die entscheidende Frage: Wer ist denn jetzt verantwortlich für den Inhalt des Buches? Schreibt da Gott irgendwas und ich bin nur noch die Marionette, die das ausführen muss? Oder ist mein eigener Wille in meinem Leben trotzdem eingeschaltet, obwohl Gott schon alles weiß? Ja, hier ist eine junge Frau, die gerade die Ansage bekam, dass sie ein Kind bekommt, das von Gott gezeugt ist. Und sie hatte geantwortet: Mir geschehe nach deinem Wort. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Das heißt, sie hatte ihren Glauben ausgedrückt und war bereit, was Gott mit ihr vorhatte, zu akzeptieren. Die Maria, um die es hier geht, ist also im ersten Monat schwanger und besucht ihre Verwandte. Die Elisabeth, die ist schon im 6. Monat schwanger. Und dann kommt es zu einer interessanten Begegnung der beiden ungeborenen Kinder. Als die Maria dort in das Haus eintritt und guten Tag sagt, hüpft dieses Baby in dem Mutterleib, wobei ich das ja nicht mitgemacht habe, aber durch Informationen weiß, dass man so ab dem 5. Monat das dann spätestens spürt, wenn sich da was bewegt. Und das ist sozusagen ein Freudensprung der Begrüßung. Und die Mutter zieht hinterher und sagt: Welche Ehre ist das für mich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Ja, diese Maria war ja viel jünger als die Elisabeth. Die Elisabeth war schon eine mittlere Frau, die bisher jahrelang mit ihrem Mann zusammen gebetet hatte, dass sie doch endlich ein Kind bekäme. Also vielleicht Ende, Mitte 30, wir haben keine Ahnung, wie alt sie war, aber schon ziemlich alt. Und die Maria war ganz jung. Und jetzt sagt sie, die Mutter meines Herrn kommt zu mir. Und wie alt war dieser Herr? Ein Embryo von ein paar Tagen, höchstens Wochen. Und sagt, das ist mein Herr. Das heißt, hier ist eine Persönlichkeit unterwegs, die man noch nicht sieht, die aber schon ein großes Gewicht hat, sodass sie sogar sagen kann, das ist mein Herr. Weil sie eine Ahnung hat, dass Gott da etwas Besonderes vorhat. Interessant ist also, dass es Menschen gibt, die in einem anderen Christus erkennen. Sie haben ein geistliches Erkennen von etwas, was sie gar nicht sehen. Ja, konnte man nicht sehen. Und sie wusste trotzdem, diese Frau, diese Maria, ist eine Christusträgerin. Sie trägt Christus in die Welt. Das finde ich interessant, dass das auch bei uns möglich ist, dass ein Gläubiger im anderen Christus erkennt, ohne dass der große Vorträge hält, dass er einfach spürt, wir zwei gehören zusammen. Der andere hat auch Christus im Herzen. Ich weiß, dass ich so mit knapp 23 Jahren mein Leben betend Jesus anvertraute, suchte ich dann in der jungen Gemeinde, wo ich herkam, im Taunus, und guckte, ob es da denn nun auch Leute gäbe, die Jesus kennen und lieben. Nicht nur Leute, die einfach so dabei sind. Und dann entdeckte ich einen jungen Mann und war sehr glücklich, als ich ihn fand. Seine Frau gehörte auch zu Jesus. Und er freute sich auch, dass er mich entdeckt hatte. Und wir haben dann zusammen uns öfters mal getroffen, haben dann später einen Hauskreis für junge Erwachsene gegründet. Die Fähigkeit, in einem anderen Christus zu erkennen, habe ich erst, wenn ich Christus kenne. Ich maße mir nicht an, dass ich bei jedem entdecken könnte, ob er Jesus im Herzen hat, aber manchmal ist das ganz klar zu ersehen. Allerdings sieht es nicht nur die Seite Gottes, ich denke auch, die Gegenseite kann so etwas erkennen. Ich denke an einen Mann, der sich bei einer Firma beworben hat, schon ein paar Jahre her. Damals musste er noch so seinen Lebenslauf auch handschriftlich da abgeben, damit man so eine kleine Unterlage hat, auch wie das denn nun aussieht, vielleicht sein Schriftbild. Der Chef sagte, bewirb dich bei der Firma, ich werde das befürworten. Und er wurde abgelehnt. Nach vielen Wochen traf er den Chef und sagte, nanu, es war nicht der ganze Chef der Firma, aber ein hoch genuger Manager, sagte, nanu, du sagtest doch, du würdest das befürworten und jetzt sitze ich hier draußen. Sagt er, komisch, ich habe gar nichts davon gehört, wie kommt das? Ich werde mich mal erkundigen, woran das lag. Und dann forscht er in seiner Firma, wer das denn nun abgelehnt hat. Und die Bewerbung ist abgelehnt worden durch den Graphologen. Der sagte, einen Mann mit dieser Überzeugung brauchen wir nicht. Obwohl von seiner Überzeugung in dem Lebenslauf gar nichts drin stand. Ja, das hat er gemerkt, eine Geisterkenntnis von der anderen Seite jetzt einmal, wobei ich nicht behaupte, dass jeder Graphologe jetzt mediale Fähigkeiten hat, wie dieser das hatte. Also Christen können einen anderen Christen möglicherweise erkennen, es ist aber auch möglich, dass das von der anderen Seite aus geschieht, weil man spürt, da steht etwas gegen mich und das möchte ich nicht. Maria, eine Christusträgerin, sie wird selig gepriesen von Elisabeth. Das Wort selig heißt griechisch Makarios, kommt auch in der Bergpredigt vor, diese sogenannten Seligpreisung. Selig ist der geistlich arm, ist der hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Das heißt, durch diese Seligpreisung hier wird keine Sonderstellung der Maria herausgehoben. Die Maria ist ein auserwähltes Werkzeug in der Hand Gottes. Stellen Sie sich vor, zurzeit sind gerade wieder alpine Meisterschaften im Gange. Da hat also so eine junge Dame ein Rennen gewonnen und jetzt wird eine Schautournee gemacht, indem man ihre Skier durchs Land trägt und ehrt. Es gibt extra Veranstaltungen, um die Skier zu ehren. Würde jeder sagen, merkwürdig, habe ich noch nie erlebt. Nein, die Läuferin wird geehrt, nicht das Werkzeug, das sie benutzt hat. Und das finde ich schon schade, wenn man das umdreht. Wir ehren nicht das Werkzeug, sondern den Werkmeister. Und das ist Gott. Und das finde ich ein bisschen schade, dass sich gerade bei Maria die Akzente verschoben haben. Sie ist einfach eine gläubige Frau, auserwählt, um Christus in die Welt zu bringen, mehr nicht. Ja, wer hier nicht erwähnt ist in der Geschichte, ist der Hausherr Zacharias, in dessen Haus das Ganze stattfand, diese Begegnung. Der Zacharias, vielleicht war er nicht zu Hause, vielleicht wird er auch deshalb nicht erwähnt, weil er nichts zu sagen hatte. Er war nämlich, wie die Bibel liest, für 9 Monate stumm, weil er der Zusage Gottes, dass er und seine Frau in ihrem fortgeschrittenen Alter noch einen Sohn bekämen, nicht geglaubt hatte. Und das ist schon ganz interessant, dass Gott Menschen, auch gläubige Leute, die ihm nicht vertrauen, das Wort entziehen kann. Ich weiß nicht, ob Sie sowas schon aus Ihrem Leben mal gemerkt haben, auch als Christ, dass es Zeiten in Ihrem Leben gab, vielleicht, wo Sie nichts zu sagen hatten. Ja, Sie konnten reden, aber Sie hatten nichts zu sagen von Gott her. Ich kenne das zumindest bei mir. Wenn dann irgendetwas schief lag, ich zwar reden musste, gehört ja irgendwo zu der Richtung dazu, aber eigentlich nichts zu sagen hatte, weil ich wusste, in meinem eigenen Leben ist irgendetwas blockiert. Gut, Gott hat die Zeit beendet. Nach 9 Monaten durfte er dann wieder sprechen, als sein Sohn Johannes geboren wurde. Gott kann vorübergehend auch Gläubigen das Wort entziehen. Andere spüren das manchmal, dass etwas bei ihnen nicht in Ordnung ist. Sie lesen vielleicht täglich die Bibel, eine wunderbare Gewohnheit, und stellen fest, das Wort hat mir nichts mehr zu sagen. Es ist so, wie wenn Watte zwischen Gott und mir wäre. Ich lese es, aber es redet nicht mehr zu mir. Das kann manchmal auch ein Zeichen davon sein, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Manchmal ist es vielleicht auch nur ein Zeichen, dass jemand gerade in einer depressiven Phase ist, ohne dass man jetzt nach Schuld graben müsste. Aber Gott kann einfach auch an der Stelle sein Reden ein Stück weit einschränken, bis Dinge wieder geklärt sind. Ja, die Maria staunt, Elisabeth staunt und die Maria lobt Gott. Sie staunt, dass sie erwählt ist durch Gottes große Barmherzigkeit, die er denen schenkt, die ihn fürchten. Ich weiß nicht, ob Sie das merken, die Gottesfurcht in unserem Land nimmt ja immer mehr ab. Die Werbung hat sich ja inzwischen der religiösen Themen absolut bemächtigt, zieht nahezu alles, was in der Bibel steht, durch den Kakao und versucht es dabei noch zu vermarkten. Aber auch im christlichen Bereich wird Gottes Name durchaus kräftig entehrt. Gerade eine Frauenhilfe hat aus ihrer Satzung, ich meine, es war in Bremen, das Wort Christus gestrichen, weil es ja ein maskulines Wort ist und sie als Feministin natürlich nichts Maskulines verehren können. Also es gibt auch ein christusfreies Christentum. Natürlich ist das dann so wie eine Frikadelle ohne Fleisch. Es ist also eigentlich ohne den entscheidenden Inhalt. Sie sagt hier, er hat Gewaltige vom Thron gestoßen. Das erleben wir auch in unseren Tagen. Plötzlich ist irgend so ein Tyrann verschwunden. Eine ganze Ideologie, die die Welt beherrschen wollte, ist abgesägt. Sie hat keine Geltung mehr wie der Kommunismus. Auch der Kapitalismus wackelt ganz schön. Und unser Lieblingskind, das Wirtschaftswachstum, ist auch relativ krank. Ich las gerade in der Zeitung, dass dieses Jahr, wie fast jedes letzte Jahr auch, wieder ein Rekordjahr der Pleiten wird. Schon im ersten Dreivierteljahr gab es 19.000 Insolvenzen, wie man das nennt, und die Gläubigerforderungen lagen bei 33 Milliarden Mark, also Dinge, die Leute nicht mehr wiederkriegen. Damit lag es 40 bis 50% über dem Vorjahr, die Forderungen. Und man schätzt, dass das nächste Jahr diesen Rekord noch brechen wird. Er hat die zerstreut, die hochmütig sind. Ich nehme an, Sie kennen alle noch diesen Slogan, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Wir lecken immer noch an den Wunden, gerade jetzt wurden die deutsch-tschechischen Wunden wieder mal geleckt und vielleicht damit doch ein bisschen auch so versorgt, dass es wirklich heilen kann durch diesen Versöhnungsvertrag. Hochmut wird von Gott zerstreut, er kann sich auf Dauer nicht durchsetzen. Denken wir jetzt an die Genmanipulation, wo die Leute noch schlauer sein wollen als der Schöpfer, die Sachen noch produktiver, noch schöner, noch widerstandsfähiger machen, bis irgendwann der Bumerang dann zurückkommt und sie dann auch nicht mehr weiter wissen, weil sie eben doch nicht Gott sind. Hier heißt es, er füllt Hungrige mit Gütern und schickt Reiche leer hinweg. Menschen, die leere Hände haben und manchmal auch ein leeres Herz, bei denen ist Gott bereit, sowohl die Hände als auch das Herz zu füllen, dass er ihnen Frieden schenkt im Herzen, dass sie spüren, ich bin doch geliebt, doch getröstet, doch geborgen. Und Reiche schickt er mit leeren Händen weg. Denken wir an unser Land, es ist immer noch eines der reichsten der Welt. Die Menschen stopfen alles in sich hinein, um ihre innere Leere zu füllen und spüren irgendwie doch, ich bleibe leer. Es bringt nichts, es hat mein Lebenshunger nicht gefüllt, nicht befriedigt. Und das hat ja natürlich viele Auswirkungen, wenn jemand unbefriedigt und frustriert durchs Leben geht, von Alkohol angefangen über Tabletten und vieles andere mehr und vor allen Dingen auch über Aggressionen. Die Maria staunt, sie ist erwählt und das ist ja eigentlich ein Staunen, das jeder von uns auch kennt, wenn er spürt, Gott hat mich erwählt, dass ich auch ein Christusträger bin. Nicht nur die Maria damals, sondern auch ich kann Christus tragen, indem Christus in meinem Herzen Wohnung genommen hat durch den Glauben. Ich habe ihm das betend angeboten, dass mein Herz eine Wohnung ist für ihn und er hat diese Wohnung bezogen. Und wenn ich das glaube und auch mit Gewissheit erfahre, ist das ja ein Wunder. Wieso hat Gott mich erwählt? Und so viele andere haben das Gleiche gehört und haben nicht reagiert. Sie haben es abgelehnt, sich lächerlich gemacht oder sind einfach weggegangen. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, ob Sie die Gewissheit haben, erwählt zu sein, dass Christus in Ihnen lebt. Gott hat einen Plan, zu dem gehört, dass ich ein Christusträger bin, das heißt jemand, der Christus im Herzen trägt. Egal wie Sie leben, wie alt Sie sind, welche Bildung Sie haben, spielt keine Rolle. Der Plan für Ihr Leben ist derselbe. Er plant, dass Christus in Ihrem Leben Wohnung nimmt oder schon genommen hat. Und wie das Leben sich dann entfaltet, ist eine Frage der persönlichen Führung. Aber zu diesem Plan gehört unbedingt, dass Gott möchte, dass wir auch Christusträger sind. Die Maria sagt dann noch, dass Gott sein Versprechen gegenüber Abraham für ewig erfüllt. Was hat er ihm versprochen? Kann man einen kleinen Bibelquiz mit sich selber machen. Er hat ihm drei Dinge versprochen: Land, Volk und Segen. Er würde ein Land bekommen, damals war es Israel. Ja, welches Land hat Gott Christen versprochen? Deutschland oder Amerika oder Polen? Nein, die himmlische Heimat hat er uns versprochen. Und das wäre schön, wenn das jeder weiß. Ich bin Bürger des Himmelreiches. Paulus schreibt das in Philipper 3, Vers 20. Das Reich, in dem wir Bürger sind, ist in den Himmeln. Diese Gewissheit, diese Heimat kann mir niemand nehmen. Und da gehöre ich heute schon hin, auch wenn ich hier unten tätig bin. Also die Zusage des Landes und des Volkes. Damals war es das Volk Israel. Ich bin kein Jude, die meisten von uns wahrscheinlich auch nicht. Und gehöre trotzdem zu Gottes Volk, weil ich durch eine Wiedergeburt zu diesem geistlichen Volk Gottes gehöre. Wiedergeburt bedeutet, dass Christus in mein Herz kam und ich dadurch einen geistlich neuen Anfang nahm, den die Bibel als Wiedergeburt bezeichnet. Ja, und der Segen Abrahams, der war ja ein Segen für die ganze Welt. Das heißt, jeder, der zu Abraham in irgendeiner Segensspur gehört, sollte ein Segensträger sein für seine Umgebung. Wenn Sie die Geschichte des Volkes Israel mal verfolgt haben, werden Sie feststellen, dass dieses Volk auch ein Segen sein sollte für die ganze Welt. Aber inzwischen ist sein Name zu einem Sprichwort, zu einem Spottnamen geworden auf der ganzen Welt, steht auch in der Bibel schon angekündigt. Das heißt, sie wollten den Segen nur für sich und damit haben sie ihn verloren. Sie sollten ein Spiegel sein für die Liebe Gottes, für die ganze Welt, aber auch für seine Heiligkeit und wurden ein Zerspiegel, den Gott nicht verworfen hat, aber er hat ihn vorübergehend zur Seite gelegt und möchte, dass jeder, der Jesus im Herzen trägt, ein Spiegel wird für die Gegenwart Gottes in seinem Leben. Meine Eingangsfrage war die: Glauben Sie, dass Gott einen Plan mit unserem Leben hat? Gut, jetzt könnte man natürlich an Lebensschicksale denken und Zusammenhänge. Da gibt es sicher viele Punkte, die ich auch nicht beantworten könnte. Aber zu diesem Plan gehört mit Sicherheit, dass wir Christusträger werden oder geworden sind, genauso wie die Maria eine Christusträgerin war und dadurch Jesus den Segen Abrahams in unserem Leben entfaltet für unsere Umgebung. Die Frage ist, ob Sie diesen Teil des Planes Gottes mit Ihrem Leben schon entdeckt haben. Und dann ist es natürlich schön zu sehen, was Gott aus diesem Plan macht. Gottes Planung fängt nicht erst dann an, wenn ich erwachsen bin. Sie war offensichtlich vor meiner Geburt schon da. Aber er schaltet meinen Willen nicht aus wie eine Marionette, sondern er schaltet meinen Willen immer ein. Und er möchte, dass ich mit ihm zusammenwirke. So wie die Maria das sagte, als Gott zu ihr redete, mir geschehe nach deinem Wort. Ja, und das wünsche ich Ihnen und auch mir als persönliche Grundhaltung im Leben. Diese klare Zusage, mir geschehe nach deinem Wort. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du bereit warst, Mensch zu werden, dass sogar wir oder auch ich dich im Herzen tragen darf. Danke für jeden, mit dem du persönlich gesprochen hast, sei es früher schon oder auch heute, und der dir glaubend antwortet und gehört. Amen.